wenn du wirklich in der höchsten Tomatensaison in Bella Italia sitzt am Markt und die da so eine Tomate kaufst, du kannst da reinbeißen wie in einen Apfel und das ist ein unfassbares Erlebnis.
Beziehungsweise kannst du auch nicht eher wie in so eine vollreife Nektarine, wo dir alles so genau. links und rechts so die Stimmt, Mundwinkel also, runterläuft.
Du saust dich auf jeden Fall tierisch ein, weil das Ding sehr,
Muss
sehr
saftig
ist.
Muss man so vorne übergebeugt essen.
Ja, absolut. So die Knie durchgedrückt und so nach vorne.
Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, nach dessen Konsum ihr mit anderen Augen am Konservenregal vorbeigehen werdet. Hallo Jule.
Hi Anke.
Über 10.000 Sorten soll es weltweit geben von der Tomate, die wir uns in dieser Folge angucken werden.
Es ist Sommerzeit, Sommerzeit, Tomatenzeit, ja, ganz, ganz schlimm. Und naja, wir sprechen heute im Laufe der Folge auf jeden Fall auch noch über verschiedene Tomaten, über bunte Tomaten, über gelbe Tomaten, über Flaschentomaten. Aber wir fangen vielleicht nicht so super sortenspezifisch an. Ich kann diese Folge damit beginnen mit einem kleinen Ausflugstipp, wenn man mal im Großraum Köln unterwegs ist, zum Beispiel in Frechen. In Frechen gibt es die Gartenoase. Shoutout an die Gartenoase. Das ist quasi, ich glaube, die haben als Baumschule angefangen und bauen mittlerweile alles Mögliche an Gemüse an, worauf die Bock haben und verkaufen das dann auch in ihrem Hofladen. Und die haben ein ganz, ganz tolles Projekt vor Jahren gestartet, das 100-Sorten-Haus. Das heißt, die hatten eben ein Gewächshaus, wo sie ganz langsam angefangen haben, verschiedene Tomatensorten anzubauen. Das Ziel war, dort 100 verschiedene Sorten anzubauen. Das hat der Chefgärtner von der Gartenoase zusammen mit einem Garten-YouTuber gemacht, soweit ich weiß. Und die haben das dann auch zum Teil über ihren YouTube-Channel so ein bisschen Live-Broadcasting aus dem Tomatenhaus gemacht, so auch einfach gartenbautechnisch, was braucht man denn eigentlich alles dafür? Und das Ding ist so gewachsen, weil die auch aus der Community Saaten bekommen haben, dass die, ich glaube, zum guten Schluss irgendwie an die 250 verschiedene Tomatensorten in ihrem Häuschen hatten. Und die wurden dann natürlich auch zur Tomatenzeit oder werden auch immer noch, ich glaube, die mussten das jetzt mittlerweile mal wieder so ein bisschen eindämmen, bevor die da, also ich meine, vor lauter Blättern und Ranken verlierst du dann auch irgendwann den Überblick, ja, welches Ästchen gehört denn jetzt nochmal zu welcher Wurzel und so. So dass die das so ein bisschen reduziert haben, aber man konnte dann wirklich auch zum Teil jetzt in der Sommerzeit dahin gehen und hatte dann wirklich die Auswahl zwischen, also jetzt nicht 250 Tomatensorten, aber halt schon, also da lagen mit Sicherheit 20, 25, die eben auch in einer solchen Menge geerntet wurden, dass man das dann auch verkaufen konnte. Und das finde ich, ist ein total spannendes, schönes Projekt.
Ich finde das ganz interessant, dass die Tomate in meiner Wahrnehmung eines der wenigen Gemüse ist, wo es dann wirklich, wenn Saison ist, fast überall eine Auswahl gibt. Also ja, ne, stimmt. Wir haben darüber ja schon mal im Zuge vom Grünkohl auch gesprochen, dass wir da jetzt nicht unbedingt wissen, welche Sorte Grünkohl wir jetzt kaufen.
Ja.
Aber wenn Tomatenzeit ist, ist es in vielen Supermärkten und auf jeden Fall auf dem Markt so, dass es dann da wirklich diese große Auswahl gibt. Und dass dann manchmal auch so Kisten da stehen, wo man dann ganz bunte Tomaten kaufen kann und manchmal die sogar ja auch im Supermarkt so als bunter abgepackter Tomatenmix verkauft werden.
Ja, oder das dann zum Teil sogar so für eine bestimmte Zeit so Tomatenbars auf einmal im Gemüseregal eingeräumt werden. Und dann gibt es eben ein Fach mit den Lilanen, eins mit den Grünen.
Ja.
Auch rote Tomaten gibt es ja auch in, ich weiß nicht wie vielen Formen und Größen.
Genau, manche sehen dann eher so aus,
so
manche sind rund, genau, manche sind, laufen so spitz nach unten zu und so.
Auch die berühmte, die Ochsenherztomate, die ja wirklich diese, wie ich finde, sehr schöne, wulstige Form hat, aber tatsächlich vom, deswegen heißt die einfach so, weil die anatomisch dem Herzen.
Ja, die
Herzen
sieht fast wie ein anatomisches Herz aus. Und die hat dann auch, wenn man die aufschneidet, ja so diese Kammern und sowas.
Ich mag die sehr gerne, weil ich finde, das ist eine leckere, fleischige Tomate, die eben wo ein bisschen weniger Flüssigkeit drin ist, aber die auch nicht irgendwie so eine total zähe, kurz vor Wassermelone, Fleischtomate ist, sondern ich finde die an sich sehr spannend. Und also ich finde, die sieht einfach auch total schön aus. Und die gibt es eben auch so ein bisschen in so einer, weißt du, diese Datteltomaten, die ein bisschen wulstiger sind als Datteltomaten. Also es gibt einfach wahnsinnig viele Sorten. Und ich finde, dass die Tomate auch wieder, wir haben schon sehr, sehr häufig über das Stichwort Geruch beim Gemüse- und Obstkauf gesprochen und das Obst, was reif ist und Gemüse, welches reif ist, einfach ganz, ganz anders und viel intensiver duftet als eben zur falschen Jahreszeit aus dem Gewächshaus. Voll. Und ich finde, das ist bei den Tomaten auch so krass, wenn du wirklich an reifen Tomaten, die möglicherweise auf Erde sogar gewachsen sind und nicht einfach auf irgendeinem Nährboden, du riechst das einfach.
Ja, also alleine Tomatengrün hat ja auch so einen krassen eigenen Geruch. Also wenn man mal an so einem Tomatenblatt reibt, das ist so crazy, wie lange dir das auch noch an den Fingern hängt und so. Und es ist auf jeden Fall in meiner Wahrnehmung auch was es früher nicht so krass gab. Also bei uns gab es irgendwie eine Fleischtomate und dann gab es mal eine kleine Cocktailtomate und dann gab es irgendwie so eine Salattomate, die irgendwo dazwischen war.
Die Cocktailtomate war auch was Neues.
Mhm. Und jetzt ist es ja viel verbreiteter, dass du halt irgendwie mal mit einer Ochsenherztomate in Berührung kommst oder dass irgendwo mal auch eine gelbe Tomate rumliegt und sowas. Das war früher auf jeden Fall nicht so, glaube ich. Also in meiner Wahrnehmung oder in meinem Haushalt, in meiner Familie.
Ja, schließe ich mich komplett an. Ich überlege gerade wirklich, ich glaube auch so, dass, ich meine, vielleicht ist es auch wieder so eine Preisfrage, weil Cocktailtomaten sind einfach ein bisschen teurer als die größeren, aber ich bin damit auch nicht wirklich aufgewachsen. Ich kann mich auch nicht so an diesem Gemüseauslage im Supermarkt erinnern. Und heutzutage, wenn du in den Supermarkt gehst, dann liegen da ja, egal zu welcher Jahreszeit, mindestens drei verschiedene Größen. Nämlich Cocktail bzw. Dattel, dann diese Rispentomate, die so ungefähr so groß ist wie ein Golfball.
Ja.
Und dann eben die, es ist noch nicht mal die Fleischtomate, sondern einfach die Tomatentomate, die ein bisschen kleiner ist.
Ja, da steht dann oft sowas wie Strauchtomate.
Genau, die Strauchtomate. So. Und die liegen da, egal zu welcher Jahreszeit. Und das war, also als ich Kind und Jugendliche war, auf keinen Fall so.
Und wenn da so ein Kistchen steht mit vielen bunten Tomaten, ne? Macht das dann was mit dir, dass du sagst, ich mache mir jetzt einen ganz bunten Tomatensalat? Ich frage, weil da so ein Gesichtsausdruck ist.
Ich sag mal so, das sieht wunderschön aus. Und wenn du dir mal eben so ein Caprese zusammenzauberst und dann hast du da halt wirklich 4, 5 verschiedene Tomatenfarben auf dem Teller, das wertet diesen Teller ungemein auf. Ich habe jetzt aber echt schon eine steile These auf.
Ich hätte gerne das Aber jetzt.
Möglicherweise kriege ich echt Ärger aus Frechen. Ich finde, bunte Tomaten sind regelmäßig total überbewertet. Die sehen hübsch aus, aber ich finde bei der Tomate, sodass sie sich geschmacklich wirklich absetzt, dass du wirklich denkst, boah, das ist eine richtig geile Tomate, da spielen andere Faktoren eine Rolle als die Farbe, sondern es geht eben um die Saison. Es geht darum, worauf ist die gewachsen? Es geht darum, wie viele Sonnenstunden hat die gekriegt? Und wenn du wirklich in der höchsten Tomatensaison in Bella Italia sitzt am Markt und dir da so eine Tomate kaufst, du kannst da reinbeißen wie in einen Apfel und das ist ein unfassbares Erlebnis.
Beziehungsweise kannst du auch nicht, eher wie in so eine vollreife Nektarine, wo dir alles so links und rechts so die Mundwinkel runterläuft.
Du saust dich auf jeden Fall tierisch ein, weil das Ding sehr, sehr saftig ist.
Muss man so vorne übergebeugt essen.
Ja, absolut, so die Knie durchgedrückt und so nach vorne. Und das ist halt so ein, also das macht wirklich was mit mir. Und natürlich würde ich mir wünschen, in einer idealen Welt, wenn man sich für diese bunten Tomaten entscheidet, die einfach wirklich super schön aussehen, dass halt wirklich die sich auch geschmacklich sehr unterschätzen und dass dann die gelbe genauso vollreif und geil ist wie die Ochsenherztomate, wie die grüne, wie die lilafarbene und so weiter. Und das habe ich tatsächlich noch nie erlebt, sondern dann war da meistens eine, die genau gerade Saison hatte und geil war und das war meistens eine rote und die drumherum waren alle so ein bisschen, ja, die eine hatte irgendwie eine relativ dicke Haut, die andere war irgendwie ein bisschen sauer, die dritte war so, oh, schmeckt nach relativ
vielleicht
wenig.
Vielleicht waren das auch die Sorten.
Ja, genau, vielleicht ist die gelbe einfach lame, aber hübsch, aber gelb. Naja.
Ich hatte auch schon gute gelbe.
Du hattest schon gute gelbe?
Ja.
Ja, vielleicht ist es echt dieses Ding, genau zum richtigen Zeitpunkt wirklich von der Rispe runterpflücken und essen und dann ist die super. Und vielleicht hatte ich das Glück einfach noch nicht. Deswegen lasse ich auch wenn es total hübsch aussieht und es ist ja auch gerne in so, ich treibe mich regelmäßig in italienischen Großmärkten oder auch italienischen Supermärkten rum und da gibt es ja dann immer diese traumhaften Geschenkkörbe, wo man denkt, die stehen da seit 10 Jahren im Regal, schön in dieses, in die Folie eingewickelt mit so einem Glitzerschleifchen dran. Und da ist sehr, sehr gerne dann für fein so ein Glas gelbe Tomatensoße drin.
Ja,
Nee, lass ich stehen. Lass ich stehen. Aus Überzeugung. Man kriegt mich allerdings, da muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich mich selber nicht scamme. Es gibt ja wirklich wahnsinnig hübsche Etiketten auf Dosentomaten.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch in Frankfurt die Fattoria La Viala. Das ist ein bäuerlicher Betrieb aus der Toskana und die haben in verschiedenen Städten, auch ein paar in Deutschland, wo, glaube ich, potenziell Geld vorhanden ist, haben die quasi wie so Außenstellen. Also man kann da auch hinfahren in die Toskana und Urlaub machen. Ich glaube, deren komplettes Geschäftsmodell ist Deutsche, die dort Urlaub machen. Eine Freundin von mir war da tatsächlich auch schon mal und das war auch wahnsinnig toll und du bist dann halt auf so einem alten Bauernhof und so und du kannst, also du brauchst eine Mitgliedskarte, um da quasi reinzukommen. Die kostet nichts, aber ne, schon mal erste Hürde und dann ist es auch so in einem Industriegebiet in Frankfurt, wo dann nur so teure Autohäuser drumherum sind, damit große Parkplätze da sind, weil du kannst dort auch nur in Großgebinden einkaufen. Ja. Das heißt, du kaufst dir dann Nudeln, eine Kiste, wo dann 6 Packungen drin sind. Oder du kaufst dir dann so eine Stiege eingeglaste Tomaten, wo dann 6 Stück drin sind. Ja. Olivenöl gibt es, glaube ich, sogar in 2er-Gebinden und so. Das ist wahnsinnig toll und die Tomaten sind auch wahnsinnig lecker und Thema Etikett, deswegen komme ich nämlich drauf, sieht wahnsinnig schön aus und man hat immer so ein wahnsinnig hochwertiges Gefühl.
Ja.
Ich finde aber auch tatsächlich, dass man sich mit so einer schön verpackten Dosen- oder Glastomate ganz viel Wellness zu einem verhältnismäßig kleinen Preis ins Haus holen kann. Ich finde, das ist so ein Scam, den ich mir dann auch manchmal gerne gefallen lasse. Dass ich mir dann selber so ein hochwertiges Gefühl gebe.
Auf jeden Fall, weil ich laufe da ja auch wirklich sehenden Auges rein. Und es ist, also ich könnte ja wirklich genauso gut auf die Zutatenliste einfach gucken, wo kommt das Zeug her. Aber mein allererster Griff ist dieses wunderschöne, pittoreske Etikett an dieser Tomatendose, was mir einfach so ein Instant-Gefühl von Dolce Vita vermittelt. Ich habe halt wirklich so diesen, als würde ich mir so einen kleinen Kurzurlaub in meine Vorratskammer stellen und jedes Mal, wenn ich die Tür aufmache und ich sehe dieses sehr hübsche Etikett, ich möchte das dann auch nicht sofort verbrauchen. Ich möchte mich da dann ein bisschen dran erfreuen, dass da halt, was weiß ich, irgendwie ein gelbes Vögelchen über einen azurblauen Himmel saust und es ist halt einfach irgendwie angeblich eine San Marzano-Tomate für 4,50 Euro. Das mag ich schon sehr, sehr gerne und das ist ein Scam, den ich gerne mitmache.
Die Sachen von der Fattoria La Viala schmecken auch wirklich, wirklich lecker. Und da sind auch immer viele Probiererle, wo man dann auch immer sehr viel Wein trinken kann, Salami essen kann und Oliven und so. Und das ist schon okay. Aber die Dosentomate, da müssen wir ja jetzt wirklich mal drüber sprechen.
Da müssen wir mal
das
rein.
Das ist ein Konservenprodukt, wo sich alle drauf geeinigt haben.
Ja, auch weltweit.
Dass das auch wirklich völlig okay ist und da, was ja auch den Ruf hat, das Konservenprodukt ist noch besser als quasi das frische Produkt. So. Also vielleicht jetzt nicht für einen Tomatensalat, aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Tomatensoße machst oder irgendwie eine Suppe oder so, habe ich schon ganz oft gehört, also da brauchst du wirklich nicht die frischen kaufen. Das machst du mit einer Dosentomate, das ist völlig okay.
Auf jeden Fall. Und ich gucke ja wirklich sehr, sehr gerne nach Bella Italia zur, so, nennen wir es Produktverliebtheit oder einfach, ja, vielleicht ist es einfach Liebe zu Lebensmitteln und wie dort mit Saison gearbeitet wird und so weiter und so fort. Und in Bella Italia ist die Pelati-Tomate, die geschälte Tomate in der Dose, ist ein fester Bestandteil von so vielen Küchen. Und es ist auch wirklich immer dieses, ich finde, wenn man sich dann so Kochvideos anguckt oder durch Kochbücher blättert, sieht man sehr, sehr häufig eben, wie diese Pelati-Tomaten, also die geschälten Tomaten, die werden in einen Topf oder in eine Schüssel geschüttet und dann werden die so mit den Händen zerdrückt.
Ja.
Da wird nicht irgendwie noch ein Pürierstab oder so reingehalten, sondern die werden so, das ist auch ganz, ganz typisch für die Pizza.
Höchstens noch mit so einem Kartoffelstampfer.
Eventuell ein Kartoffelstampfer, ganz genau. Aber das halt wirklich, da wird auch nicht irgendwie so eine kleine 400-Milliliter-Dose aufgehämmert, sondern da kommt echt die groß, weiß ich nicht, 5 Liter oder was das ist, wo der Dosenöffner so am Tisch fest installiert ist. Das Ding wird aufgemacht, ab in den Topf rein und dann hängen da halt 2 bis 6 Arme drin und zerquetschen halt diese Pelati-Tomaten. Und das ist ein festes Ding. Und ich meine, wenn man eben auf die Zutatenliste guckt, weil da trennt sich total die Spreu vom Weizen. Stichwort
Zitronensäure.
Verarbeitete Lebensmittel. Ja. Also man kann ja, wir werden jetzt nicht zu tief in die Materie einsteigen, aber man kann ja Lebensmittel unterteilen in Natur belassen und dann gibt es ja, also es gibt so 4 verschiedene Stufen bis hin zu einem hochverarbeiteten Lebensmittel. Das ist dann sowas wie ein Fertiggericht.
Genau, und also sagen wir mal, Spaghetti in Tomatensauce wäre quasi das hintere Level, ein komplettes Fertiggericht. Und vorne würde eine Dosentomate stehen, wo auf den Inhaltsstoffen steht, dass in dieser Dose Tomaten sind und vielleicht noch Salz.
Maximal, genau.
Also und dann ist aber, genau. Dann
also ganz vorne wäre eigentlich die Tomate und halt sowas wie der Weizen und das Ei, das sind halt so quasi die unverarbeiteten Lebensmittel. Und dann gibt es eben zack, 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 insgesamt 4 Stufen bis hin zum Fertiggericht, weiß ich nicht, Miracoli, wo halt wirklich alles schon, man muss nur noch Wasser draufkippen und einmal erhitzen und da sind halt entsprechend viele E-Nummern drin und Konservierungsstoffe und so weiter und so fort. Und die Dosentomate gibt es quasi in nahezu allen 4 Ausprägungen dieser Verarbeitungsstufe.
Das halt, also das hängt ja, glaube ich, auch teilweise mit der Qualität der Tomaten zusammen, weil da steht tatsächlich verhältnismäßig oft sowas wie Zitronensäure oder Ascorbinsäure oder sowas drauf, was ja, glaube ich, auch der Haltbarmachung dient und vielleicht auch, ja, dass da nochmal ein zusätzlicher Geschmack dran ist oder irgendwie sowas, wenn das nicht so geile Tomaten sind, habe ich mich gefragt.
Ja, und man bekommt das eben dann auch mit, also einfach nur in der Version, dass da ein bisschen Salz dran ist. Das ist so Eskalationsstufe 1. Dann gibt es die Version, dass da eben noch andere Gewürze vielleicht dran sind. Bisschen Knoblauchpulver, bisschen Oregano. Bin ich ja nicht Fan von, ne? Bin ich gar kein Fan von.
Ich habe das mal aus Versehen gekauft und dachte mir sofort so, da habe ich so, manchmal stellen so Schweine im Supermarkt so Dosen wieder falsch hin und dann hast du einmal nicht richtig geguckt.
Dann hast du auf einmal die komische Oregano-Basilikum-Variante bei dir im Körbchen. Und dann gibt es halt eben noch bis hin zur Eskalationsstufe, wo das wirklich quasi kurz vor hochverarbeitet ist. Da sind dann wirklich noch diverse E-Nummern, eventuell noch irgendwie, keine Ahnung, Schwefel, Konservierungsmittel, Zitronensäure. Ich finde, sobald du da halt eben in der Zutatenliste werden Dinge aufgeführt, wo du nicht mehr genau sagen kannst, was das ist. Ab dem Zeitpunkt bitte einfach Finger weglassen.
Also ich finde bei sowas wie einer Dosentomate, ich finde manchmal bei sowas wie fertig hier diese Fleischersatzprodukte, von denen wir oft gesprochen haben, das ist ja sowas typisches, hochverarbeitetes auch zum Beispiel. Da finde ich das ein bisschen was anderes. Aber bei so einer Dosentomate fragt man sich wirklich, warum ist da mehr drin als Tomaten, Tomatensaft und vielleicht noch ein bisschen Salz.
Ja, ich will auch überhaupt nicht, also von wegen, ich habe auch hochverarbeitete Lebensmittel in meinem Kühlschrank. Es geht einfach nur darum, so Leute, guckt halt mal auf die Zutatenliste und seid euch einfach darüber im Klaren, was ihr euch zuführt. Und dass man halt eben nicht möglicherweise hauptsächlich, weißt du, so eine innere Ernährungspyramide und auf Platz 1 sind halt diese hochverarbeiteten Lebensmittel, mhm. sondern mach das doch eher so als ab und zu mal.
Ja,
aber genau. Das ist tendenziell ein anderes Thema. Jedenfalls unsere Dosentomate, über die wir heute sprechen, gibt es in sämtlichen Ausprägungen. Und ich bin Fan von, auf dem Etikett steht drauf, Tomate.
Bin ich auch total bei dir. Ich muss sagen, dass ich nach der Vorbereitung dieser Folge anders am Dosenregal wirklich vorbeigehe, weil ich immer so dachte, Dosentomaten, wie kompliziert kann es sein? Ja. Hm. Weil da ja auch oft so dieses Bild hintersteckt von, das wird frisch vor Ort verarbeitet, da sind sonnengereifte italienische Tomaten drin. Manche von diesen Dosen sind teurer, manche sind günstiger. Wenn wir allerdings nicht in italienische Feinkostgeschäfte gehen, bewegen wir uns da auch nicht über 2 Euro ja. für so eine ja. 400 Milliliter Dose oder irgendwie sowas. Und da muss ich aber sagen, muss Verbraucherschutz, Anke, jetzt mal eben kurz sich das Blaulicht, die Hand geht aus dem Fenster raus, im Fahren dops ich mir das Blaulicht auf
ich Autodach immer drauf. Mit dem Flatterband hinterher oder mit so einer Kelle.
Du stellst dir diese italienische Tomate in dieser Dose vor.
Ja.
Du kommst aber natürlich nicht auf die Idee, dass diese Tomate vielleicht aus China eigentlich kommt. Was tatsächlich möglich sein kann. Also selbst wenn da hergestellt aus Italien oder hergestellt in Italien draufsteht, mhm. dann kann es dir passieren, dass das Tomaten sind, die in Italien abgefüllt worden sind. Dass quasi der letzte Herstellungsschritt ja. in Italien stattgefunden ja. hat. Wie bei Klamotten. Wenn da Made in Portugal draufsteht, dann muss das nur der letzte Schritt ja. in der Kette sein. Und bei Tomaten mhm. eben auch.
Frechheit.
Es ist tatsächlich so, es muss auf den Tomatendosen sowas draufstehen wie 100% italienische Tomaten. Und dann weißt du, alles klar, hier ist wirklich diese sonnengereifte italienische Tomate drin. Wenn da sowas draufsteht wie echt italienisch oder eine italienische Flagge, das hat überhaupt gar keinerlei Bedeutung. Und es ist so, dass die Hersteller angeben müssen eigentlich, wenn die Tomaten woanders herkommen. Also wenn es jetzt zum Beispiel keine italienischen Tomaten sind. Man muss dann aber auch kein spezifisches Land zum Beispiel nennen. Also da kann dann irgendwie auch sowas draufstehen wie Nicht-EU-Länder. Was dann alles sein kann von, keine Ahnung, China bis Kanada, ist ja alles nicht EU-Länder. Man kann das tatsächlich nachvollziehen und wir haben hier eine Dose Tomaten. Auf dieser Dose Tomaten steht 100% italienische Tomaten aus zertifizierter Produktion.
Das lieben wir.
Und wenn das jetzt hier nicht der absolute Vollscam ist und die ganze Lebensmittelindustrie uns komplett anlügt, dann, aber so weit geht mein Misstrauen jetzt noch nicht, dann kann man eben sich ne, so relativ sicher sein. Bei Biotomaten, da kann man auch auf das Siegel zum Beispiel drauf gucken. Wenn das zum Beispiel ein italienisches Biosiegel ist, dann kann man davon ausgehen, gut, da haben wir jetzt hier italienische Biotomaten drin. Und bei Biotomaten kann man sich generell sicher sein, dass die eben ohne Pestizide hergestellt worden sind, weil eben biologisch hergestellt so. Aber ich fand das wirklich ganz interessant. Ich bin danach auch wirklich mal zu den Dosen gegangen und habe geguckt, was da drauf steht. Und weil das ist was, da habe ich vorher wirklich ja nun mal gar nicht drauf geachtet. Sag ich dir, wie es ist.
Nee, man denkt ja auch immer, aber das ist eine ganz miese Nummer. Da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, als ich mal kurz in einem Olivenöl-Rabbit-Hole berufsbedingt verschwinden musste. Danach dachte ich auch, okay, ich kaufe einfach nie wieder Olivenöl ein, außer ich fahre in die Toskana ja. und stehe quasi neben dem Bauern, der Bäuerin,
neben der während sie das. Presse.
Genau, ich stehe wirklich, also ich verfolge die Olive vom Baum bis zur Presse und dann kaufe ich vielleicht davor nochmal einen Kanister. Ja, und bei der Dosentomate ist es unglücklicherweise ähnlich. Also. Ich dachte immer, es reicht, wenn ich noch das Etikett checke, da steht vielleicht ein Abfüller, da steht ein Abfüllort.
Ja.
Nee, reicht nicht. Ja.
Die angebliche Königin von den Dosentomaten, die auch auf dieser Dose, die ja. wir hier vor uns haben, abgebildet ist.
Ja, sie ist nicht nur die angebliche Königin.
Okay.
Wir können ihr wirklich die Krone geben.
Die San Marzano-Tomate.
Die San Marzano, absolut. Die San Marzano ist quasi in Italien wirklich so eine Art, naja, also sie ist nicht mal eine Sekte, sondern sie ist einfach, also sie, die ist eine Institution. Das ist eine Institution von Tomate, die kommt aus Kampagnen.
Die ist leicht länglich. Die ist von der Größe her, würde ich sagen, ein bisschen kleiner als eine Faust, wenn man mal so eine Faust macht.
Ja, so was werden das denn sein? Vielleicht so 6-7 Zentimeter?
Und die ist halt so länglich und hat so unten so ein kleines Stippchen. Die läuft so spitz zu.
Genau, die ist nicht rund.
Die ist länglich. Nee, genau. Ist eine längliche, wird auch Flaschentomate.
Genau. Und die kommt aus Kampagnen und dort ist man wahnsinnig stolz auf diese Tomate. Und es ist, glaube ich, auch, es ist mit Abstand die beliebteste Tomate Italiens. Ich glaube, weil ihr einfach irgendwie der meiste Geschmack zugesagt wird. Und Italien, also da ist ja jede Region wahnsinnig stolz auf ihr Produkt, sowohl das, was da wächst, als auch das, was daraus gemacht wird. Und wenn wir in Kampagnen sind, dann müssen wir auch über die neapolitanische Pizza sprechen. Mm. Und es gibt natürlich einen neapolitanischen Pizzaverband. Möglicherweise war ich auch schon mal dort und habe den Präsidenten kennengelernt.
Na klar.
Den Herrn Pace. Oh, ich habe mich so Schrott gelacht. Aber ja, war fantastisch. Und dann wurde mir halt erklärt, weil es gibt so ein Siegel von diesem Verband.
Und ja, da darf doch auch nur bestimmte Mozzarella auch benutzt werden und sowas.
Es,
ne?
Ist alles dieser Verband ist in Italien sehr, auch außerhalb Neapels, ist dieser Verband sehr, sehr angesehen und vergibt eben Zertifikate an Pizzabäcker, an Olivenölhersteller, an Tomatenbauern, an Öfenherstellerinnen.
Diese neapolitanischen Pizzaöfen, die sind ja immer wie so ein bisschen so glockenförmig.
Genau, das sind diese Steinöfen, die so eine Kuppel haben und die dann halt eben auch mit Holz befeuert werden und auch welches Holz da rein darf. Man kann dieses Holz zertifizieren lassen. Also
wir sind hier quasi bei der Potenz der geschützten Herkunftsbezeichnung.
Also die haben nicht nur einen Schaumstofffinger mit
DOC. Die haben so an jedem Finger haben die noch mal eine kleine Schaumstoffhand.
Ja, und die haben quasi auch so einen Schneeanzug, so einen Skianzug haben die komplett an, wo irgendwie AVPN draufsteht. Also das ist die nee, das heißt, egal. Jedenfalls dieser neapolitanische Pizzaverband. Und da ist ganz klar geregelt, dass auf eine wirkliche, die Verace, auf die wirkliche neapolitanische Pizza darf nur die San Marzano Tomate und die darf auch dann nicht einfach irgendwo angebaut werden, sondern die muss dann eben auch aus dieser Region in Kampagnen kommen und die wird mit den Händen zerdrückt, also auch in roh, auch nicht weiter, da wird nicht irgendwie noch das Süßchen mit Zwiebeln oder so eingekocht, sondern wirklich Konserve auf, mit den Händen zerdrücken, bisschen Salz, eventuell ein bisschen Oregano, da ist aber dann auch wahrscheinlich geklärt, woher dieser Oregano kommen darf und woher auch nicht. Und das war's. Also man ist wirklich auf diese Tomate wahnsinnig stolz. Das ist, glaube ich, so ziemlich die beliebteste Tomate in ganz Italien und meistens. Dann sind es ja diese Konserven, sind die Pelatis. Also das ist, Pelati ist ja einfach geschält und da sind meistens San Marzano-Tomaten drin. Und dann gilt es natürlich noch zu unterscheiden, weil man kann ja San Marzano-Tomaten, auch wenn sie aus dieser Region in Kampagnen kommen, die kann man ja auch woanders anbauen. Das ist da dann so quasi die Hintertür.
Okay.
Aber Hauptsache Flaschentomate, it is.
Und es ist schon wieder das Podcast-Phänomen eingetreten, Jule. Ich habe wirklich vor der Aufnahme für mich gesorgt. Ich aß, weil ich dachte, dann sitze ich hier nicht irgendwann und denke mir so, wann kommen wir jetzt? Aber ich habe mich jetzt schon wieder so da reingehypt, dass ich so denke, wann kochen wir?
Wir kochen jetzt.
Kochen wir? Naja, wir machen einen Salat.
Wir machen aber wir machen auch eine weitere italienische Institution. Wir bleiben in Bella Italia. Wenn wir über Tomaten reden, müssen wir in Italien bleiben. So ist es. Wir machen einen Panzanella. Wir machen einen Tomatenbrotsalat.
Und zwar brauchen wir dafür irgendeine Form von Ciabatta, Baguette, irgendwas, woraus wir so grobe Croutons machen. Also ich habe jetzt hier so ein kleines, Ciabatta-artiges, so grobe Hefeporen sind das.
Das kann man auch sehr gut klassisch mit altbackenem Brot gemacht.
Auf jeden Fall, wenn man irgendwie
ein Baguette oder sowas. Italienischen Broten, die man dann übrig hat, wenn man
Ganz ehrlich, wenn du ein Kaiserbrötchen übrig hast, also du kannst das auch mit Körnerbrötchen machen. Also warum denn eigentlich nicht? Wenn es dich nicht stört, dass in deinem Tomatensalat ein bisschen Mohn oder ein paar Körner rumfliegen, kannst du das auch machen. Es geht darum, dass du halt eben das Brot, was vielleicht nicht mehr ganz so topfrisch ist, dass du das in einer Pfanne mit Olivenöl und wenn du möchtest, eine angedrückte Knoblauchzehe so ein bisschen röstest und dir halt ein paar richtig geile Croutons machst. Und diese geilen Croutons, die haust du in deinen Tomatensalat. Der wird einfach nur mit Essigöl angemacht. Ich habe uns einen kleinen Staudensellerie mitgebracht. Basilikum.
Mozzarella haben wir.
Kapern und eben unsere geliebten kleinen Tajasca-Oliven. Zwiebelmäßig können wir gerne machen. Würde ich dir überlassen. Ich würde mal wieder unseren guten alten Trick anwenden. In super dünne Streifen entweder schneiden oder hobeln. Und als allererstes
Salzen
und ein Schüsschen Essig drauf und währenddessen röste ich die.
Das kann man dann ja quasi als Dressing weiterverwenden.
Genau. Und deswegen überreiche ich dir hiermit offiziell die rote Zwiebel und ich röste in der Zeit unsere wunderbaren Pinienkerne und unsere Croutons. Ich finde, beim Panzanella ist wichtig, dass man die Croutons nicht schon irgendwie eine Stunde vorm Servieren da reinhaut, weil die werden natürlich sippschig, sondern dass du die wirklich, du rührst die unter deinen sehr, sehr wässrigen Tomatensalat. Einfach die Tomate hat viel Wasser. Da rührst du diese Croutons drunter und servierst es.
Weil sonst hast du halt auch schnell sowas.
Brotsuppe.
Ja.
Ich nehme dir auch deinen geliebten Sellerie ab.
Ich hätte ihn auch geschnitten.
Das glaube ich dir doch auch.
Doch, also hätte ich gemacht.
Ich mache auch wirklich nicht so viel dran. Ich mache gerne so ein Stänkchen einfach drunter. Ich mag halt vor allen Dingen den Teil innen, die hellgrünen und vor allem die Blätter da dran. Die finde ich, kannst du auch super unter den Salat rühren. Also beim Panzanella kann man ja tendenziell machen, was man möchte. Auch so Stichwort Kühlschrank ein bisschen aufräumen. Man muss keine Kapern dran machen, man kann. Man muss keine Oliven dran machen, man kann. Wenn jemand tierisch auf Tomaten steht, kann er auch noch getrocknete Tomaten dran machen. Ich persönlich finde ein Panzanella, wo sich zum Beispiel eine Dose weiße Bohnen drin verirrt hat.
Oh, das finde ich lecker.
Finde ich nicht verkehrt.
Da kann man auch ein paar kleine Proteine verstecken.
Auf jeden Fall. Und
ich finde auch grüne Bohnen lecker.
Ich hätte noch grüne Bohnen da. Ich habe auch noch ein Viertel Fenchel. Den könnte man auch noch reinschnibbeln. Also echt so ein bisschen... Pimp deinen Tomatensalat mit dem, worauf du Bock hast. Manchmal ist es auch ein bisschen aufräumen. Ich glaube, du kannst unsere Freunde die Oliven schon zu den Zwiebeln packen.
Okay. Die Tomaten.
Kannst du die Tomaten eigentlich auch schon reinmachen, genau. So, meine liebe Anke, wir nähern uns dem Finale. Mach einfach mal ein bisschen. Also wirklich ganz effes Dressing. Ich mache ausnahmsweise auch mal keinen Senf dran, sondern wirklich Salz, Pfeffer. Ich finde eine Prise Zucker. Gerne eine Prise Zucker. Mein allerliebster Lieblingsessig, der weiße Balsamessig von Mazzetti, den finde ich einfach gut. Immer aufpassen, je nachdem, wie viel Zitrone man schon dran gemacht hat. Ein ordentliches Olivenöl und das war's dann auch schon. Was haben wir in der, ich weiß es gar nicht, dritten Folge über Croutons gelernt? Prise Salz dran.
Ja, stimmt.
Kleine Prise Salz. Das ist ja schade, wenn man sich so viel Mühe mit seinen Croutons macht. Und dann mit Salz vergisst.
Und wir haben da ja auch gelernt, dass man die auch probieren
muss.
Man
muss die probieren, ist auch wichtig. Das ist auch schon mal ein gutes Geräusch.
Mhm.
Das erscheint mir korrekt. Mhm. Und dann haben wir gleich natürlich noch unseren wunderschönen Mozzarella.
Und da kann man natürlich auch Feta reinmachen.
Auf jeden Fall.
Da kann
Auf
man
jeden Fall.
Meinetwegen auch einen Ziegenkäse reinpacken, wenn man das
möchte. Ja, hat. Wenn man das möchte.
Kann man auch, wollten jetzt nicht jedes Mal was mit Burrata machen, kann man auch eine Burrata
draufsetzen.
Tun.
Also weißt du, wenn das Ding im Kühlschrank ist und man muss den loswerden, dann kann man auch einen Burrata rein.
Ich finde, du kannst da auch...
Guck dir das an, wie wunderhübsch das ist doch ein Traum.
Pecorino oder Parmesanspäne, die würde ich dann, glaube ich, eher drüber machen.
Ja. Und dann, ne, immer wenn man mit so salzigen Käsesorten arbeitet, gucken, weil es sind Kapern drin, es sind Oliven drin,
ja.
Dann ein bisschen aufpassen, wie salzig man das Dressing gestaltet. Ne? Pecorino oder beziehungsweise Parmesan, saulecker.
Bringt aber einfach auch nicht Salz mit.
Ja.
Feta ja genauso.
Man kann hier natürlich auch wie immer einen Anchovy noch draufsetzen. Und fertig.
Möchte ich sofort essen.
Oder? Sieht fantastisch aus.
Anke, sieht ein bisschen leggy aus, ne? Find's, mhm. Ich finde es schon sehr geil.
Ich versuche mich direkt am Alleslöffel.
Der Alleslöffel. Esse ich einfach so einen Teller, ja. Ohne Probleme. Ziehe ich mir einfach so komplett rein, bis mir schlecht ist.
Ist für mich ein absoluter Spaßsalat. Also ist sowas, es hat was Cremiges, es hat was Spitzes, was Saures. Zwischendurch kommt ein bisschen Salzigkeit vorbei von den Kapern, von den Oliven. Ich finde das wirklich schön, dass das Brot so getränkt ist, aber dass das eben noch nicht so zerfällt. Also es ist halt nichts, was du den ganzen Abend stehen lässt auch, ne?
Und, aber da bin ich ja auch, da bin ich sehr, sehr filmschig. Es gibt ja Leute, die wirklich ohne mit der Wimper zu zucken, da bleibt so ein bisschen Salat übrig. Egal welcher Salat. Egal, ob das ein Tomatensalat ist oder ein grüner Blattsalat oder zum Beispiel Tomatenbrotsalat. Der bleibt übrig und dann gibt es ja Leute, die das dann irgendwie wegtuppern, eine Nacht in den Kühlschrank stellen und am nächsten Tag essen. Das möchte ich nicht. Ich kann das nicht. Ich möchte das nicht. Da bin ich wirklich... Und der Tomatenbrotsalat ist bei mir auch so ein... Das Brot darf halt nicht durchgeweicht sein. Deswegen stell das nicht 2 Stunden auf ein Buffet, sondern hau da die Croutons drunter, rühr das um.
Oder stell es vielleicht sogar daneben.
Genau.
Also weil... Das finde ich, funktioniert vom Ding her schon gut, dass du eigentlich alles außer das Brot kannst du ja stehen lassen.
Ja, schon.
So, und wenn man sich dann einfach dazu entscheidet, das quasi portionsweise zu essen, dann funktioniert das super.
Absoluter Panzanella-Buffet-Lifehack. Einfach Croutons separat daneben.
Und diese Form von, ich nenne es jetzt mal Tomatensalat im weiteren Sinne, ist sehr weit entfernt von dem Tomatensalat, mit dem ich aufgewachsen bin. Den ich weiß nicht warum, als sehr pfeffrig in Erinnerung habe. Irgendwie musste da immer viel Pfeffer dran. Auch kein Pfeffer aus der Mühle.
Oh.
Sondern...
Wir sprechen über gemahlenen Pfeffer.
Ja, aus der Schütte.
Ja, ist ja eigentlich auch, also ist mittlerweile, nehme ich auch mal an, bei dir so No-No.
Gibt es bei mir zumindest nicht, weil ich aus der Mühle auch einfacher zu dosieren finde.
Ja, genau so. Also man hat einfach, ich mahle jetzt nicht alle Gewürze à la minute, was natürlich ideal wäre in einer idealen Welt und so weiter und so fort. Nee, aber eine Pfeffermühle habe ich. Das ist so dieser gemahlene Pfeffer, ne, der kommt mir nicht ins Haus.
Den überdosiert man halt auch aus Versehen immer total schnell. Ja,
volles Pfund. Volles Pfund. Der Tomatensalat meiner Kindheit ist mal wieder super zwiebellastig. Sehr, sehr viel rohe Zwiebel dran, harten Zwiebelmief bis am nächsten Tag und auch mit Tomaten, die nach sehr wenig schmecken.
Ja, halt diese typischen 90er-Nuller Jahre Holland-Treibhaus-Tomaten.
Womit wir natürlich auch sofort beim Caprese sind. Das müssen Klischee wir, vom Caprese.
Müssen wir Caprese retten? Oder hat Caprese verdient, dass es für immer mit Balsamico-Creme beträufelt werden wird, wo der Mozzarella dann irgendwann so beige-gräulich wird?
Caprese hat es nicht verdient, meiner Meinung nach, weil ich finde, das ist, da haben wir ja auch schon echt oft drüber geredet, glaube ich zumindest. Ich finde, dass dieser Salat Caprese, also Tomate Mozzarella, sehr gut die Magie der italienischen Küche einfach zeigt. Du hast quasi, lass mich nicht lügen, es sind 5 Grundzutaten, Tomate, Mozzarella, Olivenöl, Balsamessig und Basilikum.
Mhm.
Salz, Pfeffer setze ich jetzt mal als gegeben voraus. Und diese 5 minimalistischen Grundzutaten, wenn die geil sind, dann ist dieses Gericht ein Erlebnis. Dann ist das etwas, wo du dich 15 Jahre später dran erinnerst und weißt, wo und wann und in welchem Italienurlaub, an welchem Markt du diesen Teller gegessen hast und du erinnerst dich an die Tomate, du erinnerst dich an dieses Olivenöl, wie der Basilikum geduftet hat und so weiter. Naja, und dass da dann halt natürlich im Alman-Raum einfach aufgrund diesem, dass da halt einfach nicht diese natürliche Awareness für Produktqualität ist, dass da halt dieser fürchterliche Abklatsch draus wurde mit irgendwelchen Tomaten, die nach nichts schmecken, mit diesem gummiartigen Mozzarella, der nach nichts schmeckt. Da wird dann irgendwie diese komische Balsamico-Creme, die mit Speisestärke abgebunden ist und wo irgendwie, ich glaube, ein Traubensaftkonzentrat drin ist, dass das so zusammengeballert wird. Und das ist dann quasi das Verständnis von Salat Caprese.
Ich finde halt, dass beim Thema Produktqualität natürlich das eine ist, was du dir kaufst, das andere aber natürlich auch das Angebot ist, was da ist, ne? Also wenn du halt irgendwie auf dem Dorf wohnst, wo es halt irgendwie am ehesten mal noch so einen Bauernladen gibt, aber halt dann auch keinen Wochenmarkt mehr oder irgendwie sowas, dann bist du natürlich auch auf das angewiesen, was da irgendwie im Supermarkt vorhanden ist. Und das ist dann natürlich manchmal, also
auf jeden Fall.
Da weiß man dann immer nicht, wo das Problem angefangen hat, ne? Also ist das Bewusstsein für Produkte beziehungsweise die Nachfrage dieser Produkte so gering und deswegen gibt es diese Produkte nicht? Oder also so ein bisschen Henne-Ei dann auch, glaube ich, teilweise.
Absolut. Und eben auch wieder so ein bisschen dieser Blick auf, wann wurde das Gericht populär und welchen Zustand kulinarisch betrachtet hatten wir zudem in der Zeit? Also eben dieses Phänomen, was wir jetzt ja beobachten, was wir ja gerade schon meinten, so dass mittlerweile die Tomatenauswahl in einem Supermarkt, und da spreche ich natürlich von urbanen Verhältnissen, aber auch mittlerweile von ländlichen Verhältnissen.
Ja, die gibt's, diese Tomatenselektion gibt es teilweise auch im Aldi und so.
Ja,
nicht jede Woche, aber manchmal schon.
Und eben auch so dieses, natürlich, klar, wenn du in eher ländliche Regionen aufsuchst, dass man dann vielleicht auch mal mit dem Auto ein bisschen länger zum nächsten Edeka oder so fahren muss. Ja, aber auch, also einfach diese Mehr von, das gibt's bei uns nicht, das haben wir mittlerweile, glaube ich, in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt, glaube ich, echt so ein bisschen hinter uns gelassen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da möglicherweise auch in Zukunft vielleicht in manchen Haushalten dann eben doch ein anderer Mozzarella gekauft wird und vielleicht doch irgendwie geguckt wird, ach, guck mal, die Tomaten, das sind Freilandtomaten, wir warten auf die Tomatensaison und dann machen wir uns einen schönen Caprese und das ist nichts, was wir irgendwie am zweiten Weihnachtsfeiertag servieren. Also dass da vielleicht einfach, vielleicht holt sich der Caprese ja selber aus dieser Misere raus und die Leute, denen das eigentlich Wumpe ist und die das so mögen, wie es jetzt ist, die essen dann vielleicht einfach weiter ihren jetzigen Caprese.
Ich habe das Gefühl, dass kurz nach Balsamico-Creme dann auch sowas wie Mango dem oder Pfirsich der Caprese zugeführt wurde. Also sowas wie Schmarrn aber was Fruchtiges rein.
Du hast mich im Skript quasi nach der Mango gefragt.
Weil und du hast sofort gesagt, nein, aber jetzt beim drüber nachdenken kommt es dir nicht mehr so absurd vor, ne?
Die Mango irgendwie schon, aber der Pfirsich, die Aprikose, haben wir in der Aprikosenfolge ja quasi auch gemacht.
Ich dachte auch gerade bei unserem Brotsalat, da hätte man auch ein Pfirsich oder sowas auch mit reinschmeißen können oder eine Traube oder irgendwie sowas.
Ja, ich glaube, ich bin dann auch wieder bei diesem, also die Mango sehe ich da irgendwie, das wäre mir zu sehr Fusion, glaube ich.
Ja, okay.
Aber auf jeden Fall so ein Pfirsich, so eine Aprikose, warum auch nicht? Ich bin auch großer Fan von Wassermelone Feta und das ist auch kein neuer Foodtrend, sondern das ist etwas, was man in den Regionen, wo man sehr salzigen Ziegenkäse und Wassermelonen seit Jahrhunderten isst, ist das halt auch völlig, völlig üblich und eben kein Trend. Also von daher, vielleicht sollte ich einfach, ja, vielleicht die Mango nicht, aber ein Pfirsich nehme ich mit.
Und Tomate mit altem Brot, ne, kommt nicht nur vor in der Panzanella, wie wir sie jetzt dieses Mal gemacht haben. Eigentlich Gazpacho, die kalte Tomatensuppe, da kommt auch für die Bindung, für die Konsistenz altes Brot rein. Ich glaube, die wird auch klassischerweise gar nicht so durchpüriert, ne, sondern eher so ein bisschen gestampft dann auch fast, sodass man auch wirklich noch die einzelnen Konsistenzen erkennt, so?
Ich bin mir gar nicht so sicher. In der Gazpacho sind doch auch Gurken drin. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch eine rote Paprika noch drin ist.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch wieder sowas, was gerade so da ist, ne?
Ja.
Also.
Und auch natürlich eine kleine Resteverwertung und dieses große Thema. Alter, wenn es draußen 42 Grad hat, dann isst du keine warme Suppe,
nee,
sondern dann erfreust du dich an einer kalten Suppe, in der leckere Vitamine drin sind und eben irgendwie dein altes Brot noch irgendwie lecker verarbeitet wurde. Und es gibt ja wirklich weite Teile. Wo sind wir denn da? Spanien? Portugal?
Ich meine, dass wir da in Spanien sind.
Wo es die Gazpacho im Tetrapack im Supermarkt gibt.
Ja, finde ich auch immer wieder witzig.
Finde ich fantastisch. Einfach so ein Liter Tetrapack im Kühlregal.
Ja, aus irgendeinem Grund habe ich da so eine Sperre. Obwohl ich gar keine Tomatensaftsperre zum Beispiel habe.
Vielleicht wegen dieser eingeweichten Brotsituation?
Ich habe keine Ahnung.
Ist das die Sperre?
Ich weiß es nicht. Das ist sowas. Das ist so ein Produkt, wo ich mir denke, es ist schön für euch, dass ihr das habt, bin ich nicht die Abnehmerin.
Die Gazpacho ist bei mir so ein Produkt, ich bestelle mir das eher selten. Und wenn jemand neben mir zum Beispiel, ist schon öfter passiert, sich freudestrahlend wirklich so ein Tetrapack im Supermarkt gekauft hat, denke ich mir immer so, ja, mach du mal, ist ja schön für dich. So, und dann probiere ich ein Schlückchen und denke mir, geil. Aber es ist nicht, ich bin nicht die Person, die das bestellt oder die sich das kauft, weil ich auch eher so dieses, ah, weißt du, kalter Tomatensaft mit eingeweichtem Brot, ah, ist jetzt auf meiner Futterliste nicht Platz 1. Aber wenn es dann jemand neben mir trinkt, was regelmäßig passiert und ich dann so ein Schlückchen abbekomme, denke ich mir jedes Mal, ja, okay, ist doch lecker. Ist doch lecker.
Du hast noch eine andere Brotsuppe hier notiert. Die Pappa al Pomodoro.
Ja, das ist die Version aus der Toskana. Und das klingt auch nach einer, also es ist eine Tomatenbrotsuppe. Und man könnte ja meinen, das ist quasi Toskana Gazpacho. Mhm. Ich habe die Gazpacho als wirklich etwas nahezu Erfrischendes in Erinnerung.
Ja, und was du dir dann auch so in Andalusien bei 42 Grad reinhauen kannst und so, ne?
Und also dadurch, dass da ja Brot drin ist, erfährst du natürlich auch eine Form von Sättigungsgefühl. Ja. Aber du bist halt nicht so platt. Und dieses Pappa al Pomodoro aus der Toskana, das macht dich fertig. wir haben das also öfter schon bestellt und gegessen. Ich bin möglicherweise mit jemandem liiert, der das morgens, mittags und abends essen könnte, der das extrem geil findet. Es ist eine Brotsuppe, wo eben auch noch ordentlich Knoblauch dran ist, Basilikum, eben dieses altbackene Brot. Es ist auf jeden Fall etwas, was so ein Gericht irgendwie quasi arme Leute essen und so Resteverwertung steht
und
da quasi
drauf. Und
was
tatsächlich auch gekocht wird.
Und es wird gekocht.
Nicht diese ganzen Zutaten. Die Gazpacho, die wird ja nicht gekocht.
Und es ist auch nicht unbedingt immer vegetarisch. Da würde ich vielleicht nochmal höflich nachfragen, auch wenn das jetzt danach klingt, weil es sehr, sehr häufig auch gerne mit einer Hühnerbrühe zum Beispiel gekocht wird. Und dass da vielleicht auch nochmal so ein Löffel Schmalz oder irgendwie ein ordentlicher Zentner Butter irgendwie noch mit reinkommt. Ich habe Pappa al Pomodoro als etwas unfassbar Sättigendes in Erinnerung und auch wirklich so eine richtig zähe, breiartige Masse. Ich finde das lecker. Und freue mich dann auch tatsächlich, wenn du in der Toskana bist und dann wird das irgendwo serviert und dann kommt das und es duftet und ist wirklich wie ein Eintopf. Es macht dich aber wirklich, du ziehst dir den dann rein und danach, du fängst an zu schwitzen, du bist fix und fertig mit der Welt. Also es wird wohl in kalt und in warm gegessen. Ich habe es bis jetzt hauptsächlich in warm konsumiert. Ich mag das sehr, sehr gerne, aber ich finde, es hat dafür, dass es Tomatenbrotsuppe ist, hat es einen unfassbaren Sättigungsfaktor. Aber ich find's gut.
Und wir haben bisher ja eher so, ich würde sagen, über handfeste, ehrliche Tomatengerichte gesprochen. So, ne? Ich finde, die Tomate ist auch ein sehr, ja, wie kann man das sagen? Die ist so für alle, ne? Die kannst du von teuer bis günstig und da kannst du auch von günstig bis teuer irgendwie Gerichte mitmachen. Die ist ja auch wirklich in der Spitzengastro. Da wird sie dann noch mal ganz anders behandelt, als sie das dann bei so einer Tomatenbrotsuppe, wie wir das gerade besprochen haben. Also da gehört es ja dann auch zum guten Ton, dass die Tomate dann auch geschält wird. Dass diese Haut abgefitzelt wird. Oder in der Küchenschlacht gerade ein großes Thema, Tomatenessenz. Das heißt, dass es eigentlich aus der Spitzengastro schon wieder raus ist.
Ja.
wenn das,
und zwar seit
wenn
10
das
Jahren.
Quasi bei der Küchenschlacht angekommen ist oder beim perfekten Dinner oder so, wo dann eben Tomaten gehackt oder gestampft oder püriert werden und dann wird es über ein Sieb beziehungsweise über ein Tuch gehangen, sodass das Tomatenwasser dann rausläuft. Das kannst du dann irgendwie noch mit Sahne hochziehen, damit du von der Tomate endgültig nichts mehr schmeckst oder aufschäumen oder irgendwie sowas.
Ja, diese weiße Tomatensuppe, die hat mich natürlich auch durch meinen Job verfolgt. Auf jeden Fall von Anbeginn irgendwie.
Das ist aber doch auch nur Prosa-Zeug, oder? Das ist doch nur so, damit dein Hirn gefickt wird, dass du was Weißes isst, was nach Tomate schmeckt.
Ja, exakt das. Weil, also diese weiße Tomatensuppe, ich glaube ehrlich gesagt, dass sie dir heute noch begegnet. Einfach weil es einfach so dieser Twist ist. Du hast eine nahezu farblose Flüssigkeit und die schmeckt nach Tomate.
Ja.
Und das ist natürlich ein Spiel mit den Sinnen. Mir ist es eins zu meh. Muss man da, also weil das Ding ist, um diese weiße Tomatensuppe herzustellen, man braucht sehr viele Tomaten und die werden halt irgendwie zerkleinert und werden halt, was du gerade schon beschrieben hast, werden halt in so ein Passiertuch gehängt und dürfen keinem Druck ausgesetzt werden. Weil sobald
sonst
du da
nämlich so ein bisschen rotes Fruchtfleisch potenziell
sonst
damit durchläuft.
Flutscht da tatsächlich so ein bisschen was von diesen roten Pigmenten da durch und dann ist ja dieser komplette Versuch gescheitert und oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir aus diesem weißen Tomatenwasser, ja, also nicht weiß, sondern durchsichtig, dass wir da wie so kleine Marshmallows draus gemacht haben. Aber halt,
okay.
Die wurden dann mit Gelatine aufgeschlagen und dann waren das wirklich wie so kleine Marshmallows, eher so ein bisschen schaumige kleine Dinger. Dann hat man da oben mit einem Parisienne, also mit so einem Perlenausstecher,
so, ja.
Hat man da oben eine Kuhle reingemacht und dann kam da zum Beispiel ein giftgrünes Basilikumöl rein. Und dann
Na
war
klar,
das.
Natürlich.
Dann hast du natürlich den Tomatengeschmack, Flavor eben mit Basilikum. Also hast wieder diese italienische Einheit, aber es sieht halt irgendwie anders aus. Man hat irgendwie den Aggregatzustand gebrochen und so weiter und so fort. Ja, kann man machen. Hat man gemacht. Hat man vor 15 Jahren schon gemacht. Ich bestelle mir keine weiße Tomatensuppe, bin generell, was so Tomatensuppen angeht. Ich mag die klassische, einfach wie die Amis es machen, Tomatensuppe mit Grilled Cheese Sandwich.
Finde
ich ganz
geil.
Die
dann auch ein bisschen gröber sein kann, finde ich.
Ja.
Ne? Kannst du entweder durchpürieren, ich finde es aber manchmal auch geil, die so ein bisschen handfester zu haben,
ja.
Und so.
Warum denn nicht? Also ich meine, ne? Ach ja, und also in der Spitzengastro wurde diese arme Tomate wirklich. Ach, wir mussten sie schälen, wir mussten sie entkernen. Ein absoluter Klassiker, was alle Köche lernen und was auch zum Vokabular gehört, immer noch super steif, frankophil, ist das Tomate Concassé. Und dann werden Tomaten kreuzförmig eingeschnitten, werden blanchiert, anschließend in Eiswasser, damit man die Haut besser abziehen kann. Dann wird die Haut abgezogen, dann werden die quasi geviertelt und es wird die kompletten Kerne werden da rausgeholt. Und
so, dass du dann nur noch das Fruchtfleisch hast.
Du hast,
ne?
Nur noch dieses Fruchtfleisch und das wird halt gewürfelt und das ist Tomate Concassé. Und das ist sowas, immer hat der Gemüseposten in der Küche, der Entremetier, hat eigentlich immer so ein kleines Schüsselchen eben mit diesen Tomatenwürfeln. Und ich musste die in meiner Ausbildung, ich glaube, zentnerweise. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mir genau bei so einer Operation Tomat-Concassé und man war sowieso so ein völlig übermüdeter Atze, der irgendwie nur noch so neben sich stand und funktioniert hat. Und ich habe einmal nicht genau hingeguckt und mir eine Fingerkuppe beim Tomat-Concassé-Schneiden abgeschnitten. Ja, von daher, ich lasse die Tomate gerne, wie sie ist.
Ich finde, das hat auch gar nicht so eine spannende Konsistenz, wenn du dann wirklich nur noch das Fruchtfleisch übrig hast. Also, dass man jetzt den Tomatenstrunk nicht mitessen möchte, da bin ich dann schon dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Da schneide ich einen großen Keil rein, wenn das große Tomaten sind. Aber ansonsten, aber wir können jetzt nicht über die Tomate sprechen. Beim Podcast, der Umami Town heißt, ohne nicht wirklich noch hier auf der Zielgeraden mal ganz kurz über das Umami in der Tomate zu sprechen.
Wir haben uns wirklich den hauseigenen Schaumstofffinger dran, wo Umami-Glutamat draufsteht und sind bei der Tomate. Wir haben ja schon, wir werden eines schönen Tages werden wir eine separate Glutamat-Folge machen. Irgendwann ist es soweit. Happy MSG. Und deswegen kürzen wir das an dieser Stelle wirklich ab. Es gibt natürliches Glutamat in Lebensmitteln und die einen Lebensmittel haben viel davon und die anderen haben wenig. Lebensmittel, die viel natürliches Glutamat haben, sind häufig gereifte, fermentierte Lebensmittel wie ein gereifter Parmesan, eine Misopaste, Sojasauce. Aber es gibt auch quasi unverarbeitete Lebensmittel, die natürliches Glutamat haben, sowas zum wie Beispiel, Pilze, genau. Algen, Fleisch, Eier. Und
Tomaten
haben relativ viel natürliches Glutamat und das ist halt der Grund, warum die so geil sind und warum die eben auch in sämtlichen quasi Soßenansätzen auch in der klassisch französischen Küche eingesetzt werden, nämlich in Form von Tomatenmark.
Also das ist jetzt auch keine Folklore, dieses Tomatenmark mit Anschwitzen und sowas, ne? Zum das Beispiel ist, sagt man ja auch. Irgendwie, dass dann auf so Röstansatz nochmal so ein Wump Tomatenmark irgendwie draufkommt, der dann mit angebraten wird.
Genau das. Tomatisieren ist es und es ist ein absolut, also so ein fundamentaler Schritt in der Herstellung von einer Jus. Es wird tomatisiert. Es werden Wurzelgemüse, Knochen und so weiter werden angeröstet und da kommt ein ordentlicher Klecks Tomatenkonzentrat, Tomatenmark rein und das wird damit zusammen angeröstet. Immer ein bisschen aufpassen, weil das Tomatenmark, Tomaten haben Zucker.
Und deswegen wird das schnell schwarz dann, ne?
Und wir wollen gerne, dass es karamellisiert, das möchten wir, aber das heißt auch, dass es relativ schnell verbrennen kann und dann wird es bitter und das wollen wir natürlich nicht.
Deswegen
das heißt,
schnell da auch, ablöschen, bevor es
genau, zu schwarz immer wird. Das Getränk daneben, also das Getränk, die Flüssigkeit.
Sagen wir doch, den Wein, den Fond, whatever.
Genau.
Einfach vielleicht daneben, auch Tomatenpampe.
Also vielleicht auch ein Getränk, aber bitte auch das Zeug, womit ihr das ablöschen möchtet, einfach griffbereit halten. Und vielleicht auch nicht irgendwie so auf der Vollgasstufe, sondern mal zwei Stufen runterschalten. Aber dieses Tomatisieren hat eben mehrere Gründe, warum das in Jus oder in Soßenansätzen gemacht wird. Zum einen ist es tatsächlich auch farbgebend, damit du schön, damit es schön
sieht dunkel
wird.
Sieht dann schön auch aus.
Auf jeden Fall, das machst du dann natürlich auch weiter über das Reduzieren. Ne? Wenn du da Rotwein drauf schüttest und lässt das reduzieren, je öfter du das machst, umso dunkler wird deine Soße. Du machst es natürlich für den Zucker-Karamell-Flavor, den das Ganze einfach mitbringt. Und es ist ein natürlicher Geschmacksverstärker. Ja. Du machst es fürs Umami.
Du musst dann kein MSG reinstreuen, du hast dann Natur-MSG schon drin.
Du hast Natur-MSG und ich meine, das hast du ja auch, indem du da irgendwie Zwiebeln und Sellerie reinschmeißt. Da bist du bei deinem natürlichen Glutamat am Start.
Wir haben schon lange nicht mehr über Gadgets gesprochen.
Ja.
Ein ganz kleines, feines Humble-Gadget, finde ich, ist ein kleines Sägemesser. Und zwar kein großes Brotmesser, sondern, also das hat so eine Wellenklinge, vielleicht wird das auch Wellenmesser genannt, keine Ahnung. Das ist so wie, also wie lang wird das sein? 10 Zentimeter Klinge vielleicht? Ja,
die Klinge hat schon so, ich würde auch sagen, so ungefähr 10 Zentimeter.
So eine lange, dünne Klinge.
Ich nenne das auch nicht Tomatenmesser, sondern es ist ein kleines Sägemesser.
Was ich noch nie gekauft habe, weil das oft auch so ein Werbeprodukt ist. Also in meinem Haushalt gibt es dieses Sägemesser in Rot von der Firma Gefro, wo dann auf die Klinge quasi auch nochmal irgendwie Gefro draufgedruckt ist. Und damit kann man 1A Tomaten aufschneiden, ohne die zu zerdrücken. Weil das ist ja, wenn du nicht ein super scharfes, glattes Messer hast, wirklich, wirklich schwierig, da, ich sag mal, würdevoll Tomatenscheiben oder generell die Tomate zu zerkleinern.
Also du merkst ja auch tatsächlich irgendwie am schnellsten an der Tomate, wie stumpf dein Messer gerade ist.
Mhm.
Ob das nochmal abziehen muss oder ob es einfach direkt zum Schleifer muss, weil einfach diese Tomatenhaut so ein bisschen, ja, die ist halt ein bisschen, also die setzt sich mal durch. Ne? Die lässt sich nicht alles gefallen. Und diese kleinen, ich habe mich da auch irgendwie lange so ein bisschen, weiß ich gar nicht warum, mich so gesträubt, so diese kleinen Sägemesser.
Ja, weil das ist so ein Produkt.
Was ist denn das? Aber ich finde es mega geil. Ich schneide damit auch alles, was so in die Richtung geht. Pfirsiche, Aprikosen, Dinge, die du ansonsten wirklich gerne zerdrückst, zerfetzt. Und da hilft dir dieses kleine, wirklich, das kriegst du überall und es ist sehr günstig. Das Messer kostet einen Zehner. Das ist so ein 9,90 Euro Messer.
Ja, wenn
mit
überhaupt.
Mit einem Plastikgriff.
Wenn überhaupt. Und dann musst du nämlich auch nicht diesen unwürdigen Move machen, dass du erst mit der Messerspitze quasi in die Haut einstichst, um quasi schon mal die erste Öffnung zu haben, sondern das setzt man an und dann sägt es einfach dadurch. Das ist ein gutes Gadget, finde ich, für eine Tomate.
Ich schneide damit auch total gerne so ein Brot, also für ein Brot ist es zu klein, aber ein Brötchen damit
Brötchenmesser,
super solide, finde ich richtig gut. Von daher, unser Gadget der Folge ist das kleine Sägemesser. Ist das Mini-Sägemesser.
Und in der allerersten Folge von Umami Town, da haben wir als Hausaufgabe eine Tomatensoße aufgegeben.
Genau, und das Oberthema war Zwiebel.
Haben wir gesagt, bei Zwiebel muss man auf jeden Fall eine Tomatensoße machen. Und bei Tomate, da muss man auch eine Tomatensoße machen. Aber nicht die aus der ersten Folge, sondern die Version für, wenn der Backofen nicht kaputt ist und man ein bisschen faul ist.
Wir nehmen die Abkürzung. Wir haben in der ersten Folge über die Zwiebel gesprochen und was die Zwiebel alles kann. Und wenn man wahnsinnig viel Zeit hat und man lässt die Zwiebel erstmal 20 Minuten schmoren und dann haut man da die Passati-Tomaten drauf und dann lässt man das Ganze nochmal 2 Stunden einkochen. Und irgendwann am Ende des langen, langen Tages hat man eine fantastische Tomatensuppe. Soße, ehrlich gesagt auch. Und dieses Mal nehmen wir die Abkürzung und hauen alles aufs Backblech. Für Leute, die wirklich, Freunde, ich habe gerade keine Zeit. Ich kann nicht 20 Minuten neben einem Topf stehen bleiben.
Man auch gut machen kann, dann dabei duschen gehen zumal.
Dabei duschen kurz gehen, dabei kurz mal die Küche aufräumen. Ja. Vielleicht nochmal eben die letzten 6 E-Mails schreiben. Wir schreiben euch ein Rezept in die Shownotes. Also erstmal der fantastische Panzanella wird auf jeden Fall in den Shownotes stehen.
Sowieso.
Ist klar. Und es wird ein Rezept für eine Tomatensoße geben. Ihr haut alle Zutaten, die ihr gerne reinhauen möchtet, auf ein Backblech. Ordentlich Olivenöl drauf. 25 Minuten später püriert ihr das Ganze. Oder vielleicht, wenn es ein bisschen gröber sein darf, einfach mit so einem Kartoffelstampfer da einmal drüber. Ab über die Nudeln, ordentlich Käse drauf und fertig ist die Laube. Also wir nehmen dieses Mal, wir nehmen die Abkürzung und der Pro-Tipp ist, einfach mal ein Stück Butter mit reinschmeißen.
Ich möchte alleine dafür meinen Backofen wieder reparieren, damit ich das endlich machen kann. Und hau 2 Songs auf unsere Umami Town Playlist. Einmal habe ich Zartmann und Drumler mit Rotkäppchen, vielleicht auch Drumler. Ich kann es nicht wissen. Und dann habe ich Rin mit Rot.
Ich habe mich für den Song Pomodoro von der Band Bomba entschieden. Und für mich ist die Tomatenfolge die ultimative Italien-Dolce Vita-Folge. Es muss Adriano Celentano drauf mit dem Song Azzurro.
Azzurro ist ja auch quasi die Komplementärfarbe. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Grün ist die egal. Das ist was für ein Color-Matching-Schmink-Podcast. Ich bin sehr zufrieden mit Adriano Celentano.
Für die nächste Folge mischen wir einfach alle Farben zusammen.
Ja, aber bevor wir alle Farben zusammen mischen, wenn ihr wollt, schreibt uns eine E-Mail.
Stimmt.
An mail@umamitown.de. Wenn ihr irgendwie Input habt, wenn ihr uns Fotos schicken wollt von dem, was ihr gekocht habt, wenn ihr Zutatenwünsche habt, Themenwünsche, freuen wir uns sehr drüber. Freuen uns aber nach wie vor auch darüber, wenn ihr uns eine Bewertung gebt, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr Leuten erzählt, dass es uns gibt. Das ist toll. Und nächste Woche, genau, mischen wir alle Farben zusammen zu einem Braun, zu einem Gold. Ich habe das permanente Merch schon wieder dabei.
Na klar. Also
nächste Woche gibt's den Pfifferling.
Es gibt eine Pfifferlingsfolge. Ah,
das finde ich fast so schön wie eine Spargelfolge.
Ich freue mich riesig. Auch überhaupt dieses, der Pfifferling kommt nicht im Herbst. Nein. Sondern er kommt jetzt.
Wir sind noch im Sommer. Oh, ja. Es wird Pfifferling geben und das wird schön. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.